Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Bundeskanzler Olaf Scholz war ja noch nicht da. Oppositionsführer Friedrich Merz, CDU-Chef, jetzt schon in Kiew. Hat sich gestern mit ukrainischen Politikern getroffen. Auch mit Präsident Volodymyr Zelensky hat er sich eine gute Stunde unterhalten. Und währenddessen und auch danach richtig viele Bilder und Statements von seiner Reise verbreitet. Und wir haben uns gefragt, wie viel Selbstinszenierung da eigentlich hintersteckt.
Es ging weniger um die Substanzpolitik, sondern um die Symbolpolitik. Nämlich das Symbol, ich stehe wirklich an eurer Seite, mit mir habt ihr wirklich Unterstützung, während der Kanzler zaudert. Und das ist ja genau das Image, was Friedrich Merz aufbauen möchte. Nämlich er ist der Zupackende und der Macher, während Scholz der Zauderer ist.
Sagt Politikwissenschaftler und Psychologe Moritz Kirchner. Das ganze Gespräch mit ihm hört ihr gleich hier. Und wir müssen auch über das geplante 9-Euro-Ticket reden. Von Juni bis August sollen wir ja mega günstig Bus und Bahn fahren können in ganz Deutschland. Aber so richtig geregelt scheint das Anfang Mai jetzt noch nicht zu sein.
Die Zeit läuft. Ab dem 1. Juni soll das gelten. Bislang ist es so, es gibt auch noch kein fertiges Gesetz dafür. Das muss noch durch Bundesrat und Bundestag.
Was uns da ab Juni vielleicht erwartet, schauen wir uns gleich genauer an. May the 4th be with you. Am 4. Mai. Es ist Mittwoch. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, das Presseteam von Friedrich Merz, dem CDU-Chef, das hat ganze Arbeit geleistet, muss man sagen, bei seinem Besuch in der Ukraine gestern. Die Fotos von Merz, wie er inmitten zerstörter Gebäude in der Stadt Irpin steht, wie er Präsident Zelensky die Hand schüttelt oder mit den Klitschko-Brüdern posiert, die sind um die Welt gegangen, diese Fotos. Dazu gab es noch eine Pressekonferenz zum Abschluss seiner Kiew-Reise.
Ich bin wirklich vollkommen erschüttert, nicht nur gewesen, ich bin es immer noch, diese Bilder gehen einem nicht mehr aus dem Kopf, wenn man sieht, was da auch an Zerstörung stattgefunden hat.
Ja, ist das jetzt Selbstinszenierung vor Landtagswahlen, was Friedrich Merz da in der Ukraine macht? Oder gehören Reisen in Kriegsgebiet für PolitikerInnen und Politiker dazu, um sich auch ein authentisches Bild von der Situation vor Ort zu machen? Darüber spreche ich jetzt mit Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler und Psychologe. Hallo Moritz.
Hallo.
Vizekanzler Robert Habeck hat ja gesagt, wenn er in der Opposition wäre, wäre er auch in die Ukraine gereist. Hat Merz also alles richtig gemacht, würdest du sagen?
Also es war auf jeden Fall für ihn ein großer politischer Erfolg. Und was Robert Habeck und Friedrich Merz gemeinsam haben, ist ja, sie wollen Kanzler werden. Und rein machtpolitisch hat er damit natürlich Olaf Scholz mächtig unter Druck gesetzt, weil er jetzt ja bis dato immer noch nicht gefahren ist. Und es ging weniger um die Substanzpolitik, sondern um die Symbolpolitik. Nämlich das Symbol, ich stehe wirklich an eurer Seite, mit mir habt ihr wirklich Unterstützung, während der Kanzler zaudert. Und das ist ja genau das Image, was Friedrich Merz aufbauen möchte. Nämlich er ist der Zupackende und der Macher, während Scholz der Zauderer ist. Und dadurch, dass Friedrich Merz schon relativ alt ist, muss er natürlich hoffen, dass er Olaf Scholz nicht erst am Ende der Legislatur stellen kann, sondern deutlich früher. Und das war eine symbolpolitische Attacke ersten Ranges.
Hm. Tobias Reckmann ist Korrespondent beim WDR, der hat dazu getwittert, das ist keine Dokumentation, sondern Selbstinszenierung im Kriegsgebiet. Was würdest du sagen, welche Bilder Merz da erzeugt hat? War das eher Selbstinszenierung oder was war das in deinen Augen?
Es war natürlich zu mehr als 50% Selbstinszenierung. Und gerade das Presseteam, was wirklich ganze Arbeit geleistet hat, hat das eben auch wirklich sehr, sehr stark untermauert, indem sie die verschiedenen Perspektiven hier aufgezeigt haben. Auch die Gespräche, die er alle geführt hat, wo ja der Subtext dessen war, Friedrich Merz ist wichtig. Weil alle möglichen Leute, sei es der Außenminister Schmühal, sei es der Präsident Zelensky, ja mit ihm gesprochen haben. Es ging aber eben auch tatsächlich darum zu zeigen, wir als Union, also wir als die Opposition in Deutschland, wir stehen fest an der Seite der Ukraine, wir stehen fester an der Seite als die Bundesregierung oder beziehungsweise die SPD und wir machen dort den Unterschied und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, dass jemand, der Bundeskanzler werden möchte, muss natürlich auch dem internationalen Parkett Format beweisen, also auch das hat er dort bewiesen. Das heißt, es ging vorwiegend um Selbstinszenierung, es ging aber auch um eine politische Botschaft, die eben in der Symbolik der Reise zum Ausdruck kam.
Aber was mich schon auch ein bisschen gewundert hat, dass die sich wirklich alle mit ihm getroffen haben, weil ich meine, er ist Oppositionsführer, er hat ja erstmal jetzt in der Regierung nichts zu sagen, ne? Also er konnte nicht mit konkreten Zusagen irgendwie da hinreisen, das kann er ja überhaupt nicht leisten.
Doch, kann er. Weil der Punkt ja der ist, erstens, er kann ja Druck auf Olaf Scholz aufbauen. Nur weil er mittelbar oder unmittelbar es nicht machen kann, kann er ja trotzdem mittelbar auf die Regierung Druck ausüben. Und das Zweite ist, dass die Entscheidung, zum Beispiel schwere Waffen zu liefern, die wurde ja in einer informellen, ganz großen Koalition getroffen. wo auch die CDU Teil dessen war. Und daraus resultierend ist er natürlich auch ein relevanter Politiker.
Hm. Wie wichtig würdest du sagen, sind solche Reisen denn, um auch wirklich ja dieses Grauen vor Ort begreifen zu können? Also Friedrich Merz hat ja auch gesagt, das kann man auch mit den PolitikerInnen, kann man nicht am Telefon machen. Also muss man sowas wirklich auch gesehen haben, muss man mit denen gesprochen haben, um dann auch eine, ja weiß ich nicht, vernünftige Politik machen zu können?
Nein, darum geht es nicht. Es geht um das Symbol, ich kümmere mich, ich bin da, ich bin bei euch. Ich erinnere in dem Kontext daran, dass Edmund Stoiber lange gewartet hat in der Bundestagswahl, als er in die Flutgebiete gefahren ist. Und das hat ihn am Ende des Tages auch die Kanzlerschaft gekostet. Es geht nicht unbedingt darum, dass man es gesehen haben muss. Sicher, das hat nochmal einen anderen Eindruck. Das geht nochmal intensiver, es ist persönlicher. Aber die Glaubwürdigkeit als jemand, der sich kümmert, als jemand, der da ist und jemand, der auch an der Seite der Leute steht, darum geht es bei diesen Reisen. Und wir sollten auch nicht ganz vergessen, der letzte Zweck des Staates ist ja der Schutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Und das heißt, wenn genau das verletzt ist, dann muss der Staat sich eben auch zeigen und Präsenz zeigen, weil ansonsten verlieren die Leute den Glauben daran. Und genau deswegen muss ein Politiker bzw. eine Politikerin in einer solchen Situation auch wirklich vor Ort Präsenz zeigen, weil ansonsten ganz schnell der Eindruck entsteht, der kümmert sich nicht, der lässt uns mit den Problemen allein und das wäre politisch tödlich.
Vor allem wahrscheinlich dann auch nochmal vor anstehenden Landtagswahlen, ne? Für die CDU ja auch, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, das wird ja auch eine Rolle gespielt haben, oder?
Na, absolut. Also sozusagen, er hat ja bis dato nur Niederlagen gehabt. Er kann jetzt hoffen, dass am Wochenende die Landtagswahl in Schleswig-Holstein positiv für ihn ausgeht, obwohl Daniel Peters natürlich sein großer Konkurrent damals war oder zumindest ein Rivale. Aber natürlich geht es auch darum, sich in diesen Landtagswahlen zu positionieren. Denn das haben ja die jüngsten Landtagswahlen gezeigt. Der Trend hat zum Beispiel im Saarland eine enorme Rolle gespielt. Und gerade dadurch, dass er jetzt sieht, dass dieses Zögern und Zaudern der SPD oder das, was man als solches wahrnimmt, dass das eben nicht unbedingt ankommt und weil die CDU ja ganz klar gesagt hat, also sie wollen an der Stelle eine klare Unterstützung, sie auch deutlich früher gesagt haben, sie sind für schwere Waffen, deswegen kann er das ja auch durchaus programmatisch glaubwürdig machen, aber natürlich geht es auch darum, dass die Reise genau jetzt getimt war, ganz kurz vor den Landtagswahlen, um in der Aufmerksamkeitsökonomie der Wählerinnen und Wähler jetzt noch präsent zu sein.
Moritz Kirchner war das über die Reise von CDU-Chef Friedrich Merz in die Ukraine. Danke dir, Moritz, fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fast 2 Monate hat Anna in den Bunkern in der ukrainischen Stadt Mariupol ausgeharrt. Am Dienstag konnte sie als eine von rund 150 Menschen evakuiert werden.
Es war sehr schwierig. Die Kinder sind wie Zombies. Sie sehen das Tageslicht nicht, es gibt keinen Sonnenschein. Alle haben angefangen zu husten, hatten Schnupfen und Kopfschmerzen. Es war wirklich sehr schwierig, auch emotional.
Annas Mann ist immer noch als Soldat im Azov-Stahlwerk, das ja von russischen Truppen beschossen und belagert wird. Und wir schauen jetzt auf die aktuellen Entwicklungen in Mariupol und in der Ukraine. Das machen wir mit Sabine Adler, die Situation für uns beobachtet. Sabine, aus Mariupol sollen heute ja weitere Menschen evakuiert werden. Einige haben es ja in den letzten Tagen rausgeschafft. Wir haben gerade schon kurz Anna gehört. Was berichten die Menschen sonst über die Zustände in Mariupol und in diesem Azov-Stahlwerk?
Das kommt immer darauf an, wohin sie evakuiert werden. Also heute sind angeblich aus der Donetsker Volksrepublik Busse losgefahren und haben Menschen geholt aus Mariupol. Das sollen 223 Personen gewesen sein, darunter auch 30 Kinder. Und die sind in diese sogenannte Donetsker Volksrepublik gebracht worden. Und was die erlebt haben, das weiß man nicht. Darüber gibt es keine Informationen. Das, was man weiß, ist, dass wenn die Menschen tatsächlich in den Bussen rauskommen und zum Beispiel wie im Fall von Anna in Richtung Saporoschje gefahren sind, dann mussten sie durch diverse Blockposten, also das sind Kontrollpunkte, und dort werden sie von russischen Soldaten kontrolliert. Unter anderem kontrolliert man die Handys oder man guckt auch auf Kleidungshinweise, Tätowierungen, ob diese Menschen irgendwie sich durch einen besonderen ukrainischen Patriotismus auszeichnen. Und dann kann es passieren, dass sie rausgefischt werden sozusagen und in sogenannte Filtrationslager kommen. Das wird immer wieder berichtet. Und was dann weiter mit denen passiert, wo diese Lager ganz genau sind, das bleibt im Moment immer noch ein bisschen im Ungefähren. Diejenigen, die es aber tatsächlich schaffen, dann auf die ukrainische Seite zu kommen und dann sozusagen auch auf dem nicht besetzten Territorium sind, die berichten davon, wie furchtbar das war, 2 Monate lang in Dunkelheit, in diesen feuchten Kellern, in diesem Stahlwerk, das ja nun wirklich nicht für sowas ausgelegt ist, auszuharren. Viele haben genau 2 Monate lang nicht geduscht, sehnen sich danach, haben Riesenprobleme mit dem Tageslicht, weil sie eben in diesen Katakomben gesessen haben.
Angeblich plant Moskau ja eine Militärparade in Mariupol abzuhalten am Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland, also am kommenden Montag. Was soll das bringen in einer Stadt, die russische Truppen vorher ja zu großen Teilen völlig zerstört haben?
Also das ist eine Meldung, die vom russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu nicht bestätigt worden ist, aber von Sergei Kirienko. Und das ist der Stellvertreter der Vize, also in der Präsidialverwaltung des Kreml. Das heißt also wirklich von ganz oben quasi. Und demnach ist geplant, die Stadt von Trümmern und von Leichen zu säubern. Und dann, so mutmaß ist der ukrainische Geheimdienst, soll ein Spektakel aufgeführt werden, das da lautet, es soll vorgeführt werden, wie sich die Einheimischen freuen über die ankommenden Besatzer. Und das ist natürlich, wenn das so stattfinden sollte, was, wie gesagt, bestätigt wurde vom Präsidialamt, dass diese Militärparade stattfinden soll, dann wäre das tatsächlich ein sehr zynisches Spektakel. Wir wissen, dass an diesem Tag in Moskau und in 28 weiteren Städten eben solche Militärparaden stattfinden sollen. Und das, was man vor allem befürchtet an diesem 9. Mai ist, dass Präsident Putin in seiner Ansprache zu diesem Tag möglicherweise eine Generalmobilmachung verkündet. Das heißt, das ginge einher mit einer offiziellen Kriegserklärung an die Ukraine und würde möglich machen, dass die russische Armee Reservisten einberufen könnte. Das sollen ungefähr 900.000 sein. Das beschreibt jedenfalls der CDU-Bundestagsabgeordnete und Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter. Und er sagt auch, wenn es wirklich dazu käme, dann wäre das eine ungeheuerliche Eskalation des Krieges. Und das Ganze wäre sicherlich, um diese stockende Offensive bislang in der Ukraine voranzutreiben. Das heißt also, wir stehen ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, gucken auf diesen 9. Mai und warten darauf, ob Präsident Putin tatsächlich diese Hiobsbotschaft verkünden wird.
Lass uns ganz kurz noch auf einen Vorwurf der Ukraine an Russland schauen, dass Russland in besetzten Gebieten Getreidelager geplündert haben soll. Über 400.000 Tonnen Getreide sollen da jetzt fehlen. Was heißt das für die Versorgung der Menschen?
Das erinnert die Menschen zunächst erstmal an eine der fürchterlichsten Zeiten überhaupt in ihrer Geschichte, nämlich an den sogenannten Holodomor. Das ist die Hungersnot gewesen Anfang der 1930er Jahre mit Millionen von Toten. Und die hat genauso auch angefangen, dass nämlich Russland, in dem Fall waren das die Bolschewiken, Getreide und vor allem auch Saatgut konfisziert haben, um es weiterzuverkaufen, um es für eigene Zwecke zu benutzen und den Ukrainern vorzuenthalten. Wenn jetzt Getreide aus diesen besetzten Regionen gestohlen wird, man spricht ungefähr von einem Drittel bislang der Getreidevorräte, dann heißt das, dass nicht nur die Aussaat bedroht ist, sondern auch die Menschen wieder vom Hunger bedroht sind. Und das wäre wirklich eine ganz, ganz schreckliche Entwicklung in diesem Krieg. Das ist auch über die Ukraine hinaus eine verheerende Entwicklung, weil dann kein Export ins Ausland möglich ist. Der ist auch deshalb schon jetzt nicht möglich, weil ja der Hafen von Odessa blockiert ist. Das heißt also, das ist eine Verfahrensweise, die Not wirklich noch mal vergrößert.
Sabine Adler über die aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine. Ich danke dir für die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für 9 Euro den ganzen Monat lang Bus, Bahn und Regionalverkehr nutzen. Das hat die Bundesregierung für Juni, Juli und August versprochen. Bis das 9-Euro-Ticket aber an den Start geht, sind noch einige Fragen zu klären. Zum Beispiel, ist da überhaupt genug Geld für da? Die Verkehrsminister beraten ab heute darüber und wir besprechen das Ganze schon mal mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Nadine, die Bundesregierung will die Kosten für das Ticket ja übernehmen und rechnet mit so 2,5 Milliarden Euro. Was machen die denn, wenn das nicht reicht, wenn viel zu viele Leute das Ticket kaufen wollen?
Ja, also da gibt es im Moment eher wenig Befürchtungen. Das ergibt sich ein bisschen daraus, dass diese 2,5 Milliarden Euro, die sind so zustande gekommen, dass man sich grob gesprochen die Ticketeinnahmen von 2019 genommen hat, also vor Corona als Vergleichswert, dann durch 4 geteilt, weil 3 Monate für dieses 9-Euro-Ticket, das ist dann Vierteljahr und dann kam man auf diese Zahl 2,5 Milliarden Euro. Dann ist noch so ein ganz bisschen Puffer dabei, weil die Länder bzw. Verkehrsverbünde die 9 Euro, die eingenommen werden für die Tickets, die dürfen behalten werden, die kommen dann noch oben drauf und diese Summe ist auch im Moment Moment geeint zwischen Bund und Ländern. Also da ist man sich schon einig, da gibt es wenig Sorgen, dass das nicht reicht. Das Problem liegt eher ein bisschen dahinter. Da könnte das lauern, weil die Bundesländer schon jetzt sehr in Sorge sind, weil sie sagen, auch wir sind ja mit den hohen Diesel-, Benzinpreisen, Strompreisen, Personalsteigerungen sehr betroffen. Das schlägt ja auch bei uns zu Buche. Sie wollen 1,5 Milliarden Euro mehr vom Bund dafür haben. Und da sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP bisher noch Nein dazu. Und das könnte dazu führen, dass der Sommer eigentlich gut läuft mit dem 9-Euro-Ticket, es danach aber Probleme gibt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft, die hatte schon gewarnt, dass sie möglicherweise Linien ausdünnen muss, Verkehre zurücknehmen muss, weil das Geld nicht reicht, weil es halt aufgefressen wird durch die hohen Energiekosten. Und die Gefahr sehe ich zwar nicht unbedingt flächendeckend, aber in einigen Fällen kann das schon vorkommen.
Der Fahrgastverband ProBahn hat heute auch noch mal davor gewarnt, dass es zum Start des Tickets, also im Juni, zu Chaos in den Zügen kommen könnte. Was meinen die genau?
Naja, ich glaube, da geht es vor allem um dieses Thema Überfüllung. Also das heißt, zu viele Menschen in den Zügen und vielleicht aber auch zu viele Fahrräder. Also diese Warnung, die ist jetzt schon häufiger aufgetaucht und ich finde sie durchaus berechtigt, weil auf so typischen Ausflugsstrecken rund um Berlin kann man das ja heute schon beobachten, wenn es ein sonniger Sonntag ist und man sieht, wie viele Menschen aus Brandenburg dann Sonntagnachmittag zurück nach Berlin fahren, die stapeln sich schon jetzt in den Regionalexpressen und es ist auch schon vorgekommen, dass zum Beispiel Leute mit Fahrrädern entweder gar nicht mitfahren konnten oder ihre Fahrräder am Bahnhof lassen mussten, weil es einfach so voll war. Und wenn jetzt alle für 9 Euro fahren können und vielleicht auch noch Leute dazukommen, die vorher immer mit dem Auto den Ausflug gemacht haben, dann gibt es die Befürchtung bei Sylt, weil das ja auch nur eine Strecke ist, die zwischen dem Festland und der Insel hin und her geht, da hat man diese Bedenken auch. Und auch zum Beispiel der RMV, das ist ein Verkehrsverband in Hessen, die haben davor auch gewarnt, dass gerade Ausflugstrecken an sonnigen Tagen mit dem Fahrrad eigentlich keine gute Idee ist. Man kann fahren, aber das Fahrrad sollte man, da würde ich auch so persönlich so sehen, man sollte im Zweifelsfalle das Fahrrad lieber zu Hause lassen.
Glaubst du, ist es realistisch, dass Fahrräder dann einfach verboten werden? Dass man die mit dem 9-Euro-Ticket einfach nicht mitnehmen kann?
Das ist eine interessante Frage. Bislang ist es so, dass man erstmal auf Warnungen und Hinweise setzt. Ich habe mich gerade eben noch mit dem VDV unterhalten. Das ist sozusagen der Gesamtverband aller Verkehrsverbünde. Und die sagen, es gibt schon jetzt Hinweise irgendwie auf den Homepages. Oder man versucht es dann über diese Fahrgastleitsysteme, über Durchsagen, dann auch über die Schautafeln, den Leuten schon noch mal deutlich zu machen, dass es durchaus zu Problemen führen kann. Ich persönlich glaube aber, es kann ziemlich trubelig und turbulent werden auf einigen Strecken. Zum Beispiel Berlin-Ostsee kann an sonnigen Sonntagen, glaube ich, auch so ein Kandidat sein.
Das Geld fürs Ticket dann in ein Klapprad investieren. Manche haben ja auch schon ein Ticket. Also zum Beispiel, wer jetzt, weiß ich nicht, eine Monatskarte hat, ne, oder ein Studierendenticket, profitieren die dann überhaupt von diesem 9-Euro-Ticket?
Ja, natürlich. Sie profitieren insofern davon, als dass sie die Differenz, also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, FU Berlin, da kostet ein Semesterticket knapp 200 Euro. Da würde man die Differenz für diese 3 Monate dann zurückerstattet bekommen. Mit dieser Rückerstattung ist es allerdings nicht ganz unproblematisch. Da gibt es jetzt noch Auseinandersetzungen, wer dafür verantwortlich ist, wie auch diese Abrechnung stattfinden soll. Und auch bei Abonnementkarten, bei Senioren, Karten, bei Schülerkarten oder auch schlicht und ergreifend bei Monatskarten. Bei Monatskarten ist es eigentlich relativ einfach, da kriegt man dann relativ kommentarlos den Betrag zurücküberwiesen. Aber auch gerade das Semesterticket kann ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht auch hakeliger werden, gerade auch für Leute, die vielleicht jetzt ihr letztes Semester an der Uni haben.
Das klingt so ein bisschen, als wüsste man noch nicht so genau, wie das jetzt in den nächsten knapp 4 Wochen umgesetzt werden soll.
Die Zeit läuft. Ab dem 1. Juni soll das gelten. Bislang ist es so, es gibt auch noch kein fertiges Gesetz dafür. Das muss noch durch Bundesrat und Bundestag. Und es gibt eine gewisse Sorge. Es gab jetzt eine Mail vom AStA, der Hochschule in Düsseldorf. Die sagen, wir haben überhaupt gar keine Kapazitäten, um diese Rückerstattung dann durchzuführen. Eine Variante, die überlegt wird, ist zum Beispiel das Semesterticket für die Winterferien oder für das Wintersemester dann günstiger zu machen und es entsprechend zu verrechnen. Letztendlich, wer Fragen hat,
und das habe ich auch gerade noch mal mit dem VDV-Sprecher geklärt, am besten ist es, direkt beim lokalen Verkehrsverbund noch mal nachfragen, wie das eigentlich gestaltet werden soll, weil die sind es dann auch, die es in der Praxis umsetzen müssen. Die politische Ebene, hatte ich das Gefühl heute bei meinen Recherchen, die tun sich noch ein bisschen schwer damit, sich festzulegen.
Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio war das über das 9-Euro-Ticket, das ab Juni für 3 Monate kommen soll. Es sind noch einige Fragen offen, kann man sagen, und in gut 2 Wochen müssen Bundestag und Bundesrat da sowieso auch erstmal noch zustimmen. Ist also alles kurz vor knapp.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir alle erinnern uns an die Bilder aus dem letzten August, als Menschen verzweifelt versucht haben, aus Afghanistan rauszukommen, sich an startende Flugzeuge sogar gehängt haben, um vor den Taliban zu fliehen, die dort ja am 15. August die Macht übernommen haben. Und für internationale Organisationen ist es seit der Machtübernahme der Taliban auch schwieriger geworden, im Land Hilfe zu leisten, die aber dringend benötigt wird. Ärzte ohne Grenzen ist weiter vor Ort mit KrankenpflegerInnen oder auch ÄrztInnen. Und eine von ihnen ist Katharina Weizsäcker. Sie ist Gynäkologin, arbeitet eigentlich an der Charité in Berlin, war bis Anfang April diesen Jahres für 2,5 Monate in Afghanistan. Und mit ihr habe ich vor der Sendung über ihren Einsatz gesprochen. Katharina, bisher hat ja kein Staat die Taliban-Regierung offiziell anerkannt. Trotzdem muss es ja irgendwie Kommunikation geben. Also warum ist das so wichtig, auch mit der Taliban-Regierung zu kommunizieren, auch für Ärzte ohne Grenzen?
Es ist prinzipiell so, dass einer der ganz wichtigen Grundsätze von Ärzte ohne Grenzen ist die Neutralität. Das heißt, dass man in einer Situation, egal ob das in Afghanistan ist oder auch in anderen Ländern, immer mit allen Parteien, die zum Beispiel in einem Konflikt beteiligt sind, in Kontakt stehen muss und auch sprechen muss, um diese Neutralität wahren zu können und eben auch um die Arbeit weitermachen zu können.
Lass uns mal auf deine Arbeit in der Frauenklinik schauen. Wie sieht dann so ein Arbeitsalltag bei dir aus?
Also letztendlich ist es so, dass diese Frauenklinik ist sehr gut besucht und die Zahlen haben seit letztem Sommer, also seit August, September auch ganz stark zugenommen. Das liegt unter anderem darum, dass eine der Entwicklungen, die für die Menschen natürlich auch ganz, ganz wichtig sind, ist, dass die Kämpfe letztendlich aufgehört haben. Das heißt, es ist für viele Menschen sehr viel sicherer zu reisen oder sich zu bewegen auf den Straßen. Und das führt auch dazu, dass mehr Patienten und Patientinnen aus weiter entlegenen Gebieten in die Stadt kommen, um medizinische Hilfe zu suchen. Und das haben wir schon auch ganz deutlich gesehen.
Das heißt, ihr habt deutlich mehr Menschen, deutlich mehr Frauen in deinem Fall dann, die ihr versorgen müsst. Bist du dann da? Genau. Arbeitest du zusammen mit afghanischen Ärztinnen, Ärzten oder genau. Seid ihr eine internationale Klinik? Oder was ist dann sozusagen deine Rolle in dem Team?
Also das muss man sich so vorstellen, das ist eine sehr große Klinik. In diesem Krankenhaus werden zurzeit im Schnitt so 60 bis 70 Kinder pro Tag geboren. Das ist eine ganze Menge. Das ist deutlich mehr als in irgendeinem, selbst im größten deutschen Krankenhaus. Und das Team besteht hauptsächlich aus afghanischen Kolleginnen. Also es gibt ein sehr, sehr großes Hebammenteam, die auch extrem kompetent sind und die meisten Geburten alleine begleiten und auch die meisten Probleme alleine behandeln können. Und dann gibt es noch ein Team an Ärztinnen, afghanischen Ärztinnen. Und meine Aufgabe war im Großen und Ganzen dabei, das afghanische Team zu unterstützen und ein bisschen bei sehr speziellen Fragestellungen Fortbildung zu machen, Weiterbildung zu machen.
Das klingt jetzt erstmal, als würde sich das gar nicht so sehr von deinem Arbeitsalltag sonst unterscheiden. Aber das ist wahrscheinlich nicht so, oder?
Teilweise ist es sehr, sehr ähnlich. Aber es unterscheidet sich eben dann doch. Und ein großer Unterschied sind die Komplikationen, die wir sehen. Also es kommen einfach sehr viele Frauen mit schwersten Komplikationen. Die Frauen kommen oft sehr, sehr spät, weil es zum Teil sehr schwierig ist zu erreichen. Das heißt, sie haben zum Teil sehr weite Wege oder sie werden aus anderen, kleineren, privaten oder sonst wie öffentlichen Gesundheitseinrichtungen geschickt mit Komplikationen. Und deswegen sehe ich natürlich Krankheitsbilder, die ich hier nie sehen würde. In Deutschland geht jede Frau zum Frauenarzt, hat eine Schwangerenvorsorge. Ganz selten mal, dass Frauen das gar nicht haben. Aber im Großen und Ganzen funktioniert dieses System hier ja ganz gut und in Afghanistan eben nicht. Und das erklärt dann auch die wirklich schweren Komplikationen, Was man schon ganz deutlich sehen kann, ist, dass in vielen, vielen Bereichen ein riesiges Problem ist. Ne? Also viele Gesundheitseinrichtungen sind im Prinzip kaum noch oder nicht mehr funktionsfähig, einfach weil das Geld dafür nicht mehr da ist. Und das ist für die Menschen, die das dann direkt betrifft, natürlich dramatisch.
Bist du denn, wenn du dann 2,5 Monate dort warst, bist den ganzen Tag im Krankenhaus, inwiefern bekommst du aber dann auch so von dem, ja, ich sag mal, neuen Alltag unter den Taliban dann auch nebenher was mit?
Ich glaube, für viele ist im Moment ein ganz großes Problem tatsächlich wirklich die wirtschaftliche Situation, die eben schlecht ist. Die Ernährungssituation, die wirtschaftliche Situation, viele Arbeitsplätze sind weggefallen. Es gibt einfach kaum Geld. Die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, sind sehr, sehr schwierig. Jeder Angestellte oder jede Angestellte dieses Krankenhauses, und das sind ungefähr 1000 afghanische Angestellte, jeder davon ernährt im Schnitt ungefähr 10 Personen. Mhm. Das ist eine ganze Menge. Das ist deutlich mehr als das hier. Ne? Und das ist was, was die Menschen enorm belastet. Das kann man ja auch wirklich gut verstehen.
Ja, du hast in einer Frauenklinik gearbeitet. Jetzt hat es ja wirklich viele Berichte darüber gegeben, dass die Frauen ja ihre Rechte, ihre Freiheiten unter den Taliban einfach zu ganz großen Teilen verloren haben. Ist das etwas, worüber du dann schon auch irgendwie sprichst, sei es jetzt mit den Mitarbeiterinnen im Krankenhaus oder auch mit PatientInnen, oder ist das nicht so ein großes Thema?
Ich glaube, man darf nicht ganz unterschätzen, dass die Situation für die Frauen auch vor der Machtübernahme der Taliban gerade in den ländlichen Regionen in Afghanistan nicht einfach war. Insofern ist das für viele gar nicht so ein ganz krasser Wechsel, wie man sich das von hier aus oft vorstellt. Das mag in Städten anders sein, aber ich glaube schon, dass die ganze Situation für viele natürlich sehr belastend ist.
Jetzt bist du seit 4 Wochen wieder zurück in Deutschland. Welche Eindrücke sind dir jetzt so von deiner Arbeit vor allem in den letzten Wochen auch in Erinnerung geblieben?
Das, was mir, glaube ich, immer am meisten in Erinnerung bleibt, sind die tollen, die vielen wirklich wahnsinnig tollen Menschen, die ich treffe. Mhm. Also die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, die internationalen und vor allem aber eben auch die afghanischen Kollegen, was für eine wirklich extrem gute Arbeit die unter schwierigen Bedingungen leisten, um eben diese medizinische Versorgung machen zu können. Und das ist etwas, was mich jedes Mal wieder neu beeindruckt.
Mhm. Dann danke ich dir für deine Eindrücke und das Gespräch, Katharina, und alles Gute auch weiterhin bei deinen Reisen.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr schon was zum Muttertag? Schon Blumen bestellt oder einen Ausflug organisiert? Am Sonntag ist er ja wieder, der Muttertag. Viele von uns schenken ihrer Mama was. Barbara Thiessen, die ist Professorin für Soziale Arbeit und Gender Studies an der Hochschule Landshut. Und sie findet das überhaupt nicht mehr zeitgemäß, wie der Muttertag hier in Deutschland gefeiert wird. Sie fordert stattdessen einen Pride Care Day. Und über die Idee habe ich mit ihr vor der Sendung gesprochen. Frau Thiessen, was soll denn so ein Pride Care Day genau sein?
Also ich fände, es wäre wichtig, einen Tag zu haben, wo wir an alle denken und sie hochleben lassen, die für andere Versorgung, Verantwortung, Erziehung, Betreuung, Pflege übernehmen und wo wir darüber auch kritisch diskutieren, wie das eigentlich verteilt ist. Wer macht hier eigentlich was? Und wo wir eine Initiative für gerechte Verteilung und Gestaltung von Fürsorge diskutieren und uns ausrichten an einer Gesellschaft, an einer Idee, wo Care zum Normalfall im Lebenslauf wird und nicht was Einzelne dann im Übermaß zu tun haben und dafür dann mit Schönsprüchen und einem Haushaltsreiniger oder so abgespeist werden.
Aber dass jetzt Kinder ihrer Mutter mal irgendwie was Schönes basteln, eine Aufmerksamkeit oder Blumen schenken, Frühstück machen, was auch immer, ist doch eigentlich auch ganz süß, oder? Warum ist das so schlecht?
Das finde ich auch total süß. Ich fände es natürlich noch besser, wenn sie das gleichermaßen auch Anlass hätten, den Vätern in ähnlicher Weise zu danken. Und
es gibt ja einen Vatertag.
Ja, der steht aber unter einem anderen Motto. Der steht nicht unter dem Motto, was der Vater alles im Alltag der Kinder tut und wie er im Alltag der Kinder präsent ist, sondern das ist ein Mann mit einer Normalbiografie, der ist eben auch Vater im Sinne von Oberhaupt von Familie und Ernährer und Versorger. Und der geht jetzt mit seinen Kumpels raus. Der verbringt den Tag ja nicht traditionellerweise mit den Kindern.
Im Bollerwagen.
Genau. Und das ist der Punkt. Also Familie verlassen und Vater sein ist ja sozusagen eher das, was da an dem Tag nochmal in Augenschein tritt. Und nicht Fürsorge im Alltag mit Kindern als involvierter Vater zu leben. Das ist ja immer noch nicht der Normalfall. Und das hätten wir gerne, dass Fürsorge, Care, nicht mehr geschlechtlich zugeteilt wird und auch nicht nur bezogen auf Kinder ist, sondern auch in Bezug auf kranke Familienangehörige, behinderte Geschwister oder pflegebedürftige Eltern, dass wir all das in den Blick nehmen und da Menschen dafür danken und zugleich überlegen, wie kann so ein Normallebenslauf aussehen, wo Care der Normalfall ist.
Also das wäre dann quasi statt Mutter- und Vatertag einen Tag, einen sei mal stolz auf die Person, die sich um dich kümmert, Tag.
Ganz genau, wo wir darüber nachdenken, dass wir alle nicht leben, erwachsen werden können und unseren Berufen auch nachgehen können, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die uns geboren haben, die uns gewickelt haben, die uns ernährt haben, die dafür sorgen, dass die frischen Klamotten im Schrank liegen und dass wir, wenn wir morgen krank sind, auch jemanden brauchen an unserer Seite, wo uns versorgt und pflegt und dass es allen Menschen passieren kann und dass es zum Menschsein dazugehört, eigenständig und autonom zu sein und zugleich angewiesen zu sein auf die Fürsorge anderer und dass dieser Teil des Menschseins nichts ist, was abgespalten wird oder nur bei Kindern vorzufinden wird oder ganz schrecklich im Alter dann ist, sondern dass das auch Menschen ausmacht und dass das unser Leben bereichert tatsächlich. Und das, glaube ich, an so einem Pride Care Day im Mittelpunkt stehen könnte.
Glauben Sie denn, den könnte man genauso gut vermarkten wie so ein Muttertag?
Ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter, um das erstmal deutlich zu machen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass vielen das komisch aufstößt, wenn vielleicht in einer Familie der Vater mehr macht und dann die Mutter dann das Gebastelte kriegt und die Kinder denken, das ist jetzt aber irgendwie komisch, bei uns ist es doch anders. Und warum kann man das nicht so gestalten, dass alle gleichermaßen hier bedacht werden? Vielleicht ist es auch die Oma, die in besonderer Weise, oder die Tante, die auch viel Versorgung mit übernimmt und die diese traditionelle Ausrichtung eben ausschließlich an der Mutter nicht so im Mittelpunkt steht. Und die pflegende Angehörige, die eben über Jahre die Eltern, die Schwiegereltern versorgt, die kriegt nie was. Also das ist irgendwie auch schade.
Pride Care Day statt Muttertag, das schlägt Barbara Thiessen von der Hochschule Landshut vor. Sie findet das zeitgemäßer. Ihr könnt ja selber entscheiden, was ihr am Sonntag, dem 8. Mai, dann macht.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.